Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und heute schauen wir uns mit unserem Gast eine vielleicht ganz grundständige und eigentlich am Anfang stehende Frage an. Denn wie gründet man denn eigentlich ein Kloster im 7. bis 9. Jahrhundert, also das, was wir so gemeinhin jetzt im Rahmen dieses Podcasts als Frühmittelalter bezeichnet haben? Und an meiner Seite ist Professor Steffen Patzold. Lieber Herr Patzold, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Schön, dass ich hier sein darf.
Den Herrn Patzold möchte ich euch natürlich gerne auch noch kurz vorstellen. Er hat Geschichte, Kunstgeschichte und Journalistik an der Uni Hamburg studiert und die Klöster begleiten ihn eigentlich so schon sein ganzes akademisches Leben, denn er hat bereits sein Magisterexamen zu Konflikten im frühmittelalterlichen Kloster geschrieben, hat das in seiner Dissertation dann, würde ich sagen, chronologisch zielführend weiter ausgebaut, indem es da um die Ottonen und Salier, also die sich anschließende Zeit, gegangen ist. Und seit 2007 ist er an der Universität Tübingen Professor für mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften und mir in dem Sinne besonders sympathisch, weil das meine Alma Mater ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, steigen wir einfach mal ins Thema ein. Und wir haben ja natürlich das Kloster Reichenau immer vor Augen und da den Gründer Pirmin. Wenn man sich aber so ein bisschen mit auch den Urkunden beschäftigt, dann begegnet einem da nicht nur ein Gründer, sondern auch ein Stifter. Und wir wollen heute so ein bisschen gucken, welche Personen sind eigentlich bei einer Klostergründung beteiligt und was braucht es eigentlich, um ein Kloster zu gründen. Steigen wir doch vielleicht mal mit dem Stifter ein, weil der unbekannter für gewöhnlich ist. Was ist denn die Rolle eines Stifters? Aus welchem sozialen Umfeld stammt der? Wie können wir uns das vorstellen?
Die Rolle eines Stifters besteht zunächst einmal darin, etwas zu tun, was man vielleicht im ersten Blick gar nicht mit Mönchtum verbinden würde, nämlich dafür zu sorgen, dass die Mönche reich werden können oder zumindest genug haben, um ein Auskommen zu haben. Das ist ein interessanter Widerspruch, denn Mönche sollen ja eigentlich erst einmal in Armut leben. Und wenn man sich anschaut, die lange Geschichte des Mönchtums, wie sie beginnt, dann in der Spätantike schaut, dann sind das auch zunächst einmal Asketen, die die Welt fliehen wollen. Die gehen im Wortsinne in die Wüste nach Ägypten. Sie leben dort in Askese und dafür braucht man nicht viel materielle Versorgung. Aber wenn man eine Institution gründen will, wenn man das Zusammenleben einer Gruppe von Menschen auf Dauer stellen will, dann braucht man für diese Menschen Nahrung, Kleidung, Gebäude, ein tägliches Auskommen. Und genau das ist der Moment, bei dem ein Stifter ins Spiel kommt. Also man braucht jemanden, der so großzügig ist, in der Regel in dieser Zeit Land zu stiften oder vielleicht sogar zu schenken, damit die Mönche davon leben können und sich dem Mönchsleben hingeben können.
Das heißt, wenn ich etwas stifte oder als Stifter auftreten möchte, muss ich auch erstmal was besitzen, was ich weitergeben kann. Das lässt ja schon gewisse Rückschlüsse zu, aus welchem Stand oder aus welchem Milieu vielleicht so ein Stifter kommt.
Ja, und wenn wir jetzt noch ein bisschen akademisch verkopft differenzieren, dann könnte es zwei unterschiedliche Formen geben. Also eine Stiftung würde ja heißen, dass man etwas einrichtet, was zweckgebunden bleibt und aus dem dann dauerhaft etwas finanziert werden kann, das Mönchsleben. Im Frühmittelalter ist das häufig auch einfach eine Schenkung, also eine Übereignung von einem Stück Land, bei dem nicht zweckgebunden eine Klausel dabei steht, sondern die dann einfach ins Eigentum dieser Mönchsgemeinschaft übergeht. Insofern ist das rechtlich nochmal ein bisschen differenzierter, aber man braucht jemanden, der in der Lage ist, Land zu schenken, Leute zu schenken. Wir sind da bei den Eliten. Und das kann sehr, sehr breit sein, das Spektrum. Es gibt kleine Klöster, kleine Gründungen, einfache Gründungen. Da kann das ein kleinerer Grundherr sein, der eben über ein Grundstück, zwei Grundstücke, ein bisschen Land verfügt. Im Falle der Reichenau wird jedenfalls nachträglich Karl Martell ins Spiel gebracht. Und da sind wir an der Spitze des Frankenreiches überhaupt. Höher geht es eigentlich kaum in dieser Zeit.
Auf die Frage, inwieweit Karl Martell denn was damit zu tun hat, wollen wir gleich nochmal eingehen. Vielleicht bleiben wir noch bei diesen Stiftungen und Schenkungen. Das ist ja erstmal ein, ja, könnte man sagen, schöner Akt der christlichen Nächstenliebe, aber ich glaube, ganz so einfach ist es ja vermutlich dann doch nicht. Also die Stifter, Schenker versprechen sich ja vermutlich auch was davon. Was ist der Hintergedanke?
Das ist wie eigentlich immer in der Welt und auch im Frühmittelalter, nie ganz eindimensional. Ich glaube, man muss betonen, dass die Idee des Seelenheils wichtig ist. Man kann, glaube ich, nicht verstehen, dass Menschen Land stiften, wenn da nicht auch eine religiöse Überzeugung drinsteckt, nämlich die Idee, dass durch diese gute Tat man ja sich das Seelenheil erkaufen kann. Wie vermittelt auch immer, und auch darüber gibt es Diskussionen schon im 9. Jahrhundert, ob man mit Gott eine Art Deal schließen kann. Das ist natürlich eine komplizierte theologische Figur. Aber diese Idee ist erst einmal wichtig. Und daneben gibt es natürlich noch ganz andere Bereiche, für die das interessant sein kann. Es kann politisch nicht unwichtig sein, wenn Sie in einem Gebiet sind, das Sie erschließen wollen, indem Sie Menschen an sich binden wollen, auch Eliten an sich binden wollen, regionale Eliten, dass sie dort ein Kloster hinsetzen, das ihnen die Möglichkeit gibt, genau solche Eliten anzuziehen, eine Würde als Abt zu vergeben und so weiter. Das kann politisch aufgeladen sein, es kann auch wirtschaftlich aufgeladen sein. Das ist für uns auch nicht ganz einfach zu verstehen, aber ein Kloster muss nicht unbedingt eine öffentliche Institution sein. Es kann zunächst mal ihr Eigentum bleiben. Und dann haben sie die Chance, über weitere Schenkungen, die von anderen Gläubigen an dieses Kloster getätigt werden, von Pilgern, die dort etwa ihr Heil suchen, weiteres Eigentum zu akkumulieren an einem solchen Kloster, das ihnen erst einmal gehört. Also wirtschaftliche, politische Motive, aber ich glaube, man muss auch betonen, ohne Religion würde es nicht gehen.
Ja, und das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, also der ist mir im Zuge auch der Reichenau-Vorbereitung besonders immer aufgefallen oder untergekommen. Die Klöster dienten ja gewissermaßen dann auch dem Totengedenken. Also das waren Orte, an denen ich sicherstellen konnte, indem ich eine Institution schaffe, dass nach Möglichkeit bis zum jüngsten Gericht auch meiner gedacht wird und damit ich mein Seelenheil gewissermaßen feststelle.
Das ist der wichtigste Mechanismus, über den diese Idee des Seelenheils funktioniert. Also die Idee ist, dass die Mönche ihrer Gedenken im Gebet und dass sie damit so eine Art Fabrik für Gebete errichten können, die eben in besonderem Maße solche Gebete auf Dauer gestellt, auf ewig, bis zum jüngsten Tag wird leisten können. Und so etwas sehen wir auch in einer ganzen Reihe von Klostergründungen, dass das eine sehr konkrete Rolle spielt. Etwa in der Idee, dass man sich dann auch vor Ort in dem Kloster selbst bestatten lässt. Das wissen wir, um ein Beispiel zu nennen, für Fulda, wo Bonifatius bestattet wird. Wir wissen das zum Beispiel für Seligenstadt. Der Gründer Einhard lässt sich dort bestatten. Das ist eine Figur, die wir relativ häufig finden.
Nachdem wir jetzt den Stifter so etwas allgemein umrissen haben, kehren wir doch gerne nochmal an den Bodensee und auf die Reichenau zurück. Und korrigieren Sie mich da, wenn ich da gerade zwei Überlieferungsstränge etwas zusammenwerfe, aber in den fairerweise gefälschten Gründungsurkunden ist ja, glaube ich, sowohl von Karl Martell als auch von Sintlatz die Rede, einem Lokaladligen, oder?
Wenn ich das halbwegs richtig im Kopf habe, kommt Sintlatz insofern vor, als das Kloster als Sintlatzes Aue noch bezeichnet wird. Der Fälscher Ulrich im 12. Jahrhundert hat jedenfalls diesen Begriff geliebt, der im 12. Jahrhundert schon ganz antiquiert ist. Aber es wird nicht über die Gründung durch Sintlatz ausführlich berichtet, sondern in den Gründungsurkunden geht es zunächst einmal um unterschiedliche Rechte, die dem Kloster zugeteilt werden. Und Sintlatz ist prominent jedenfalls konturiert in der Pirminvita. Da sind wir so in der Mitte des 9. Jahrhunderts. Und Karl Martell kommt allerdings schon im Verbrüderungsbuch vor, also deutlich früher, nochmal eine Generation früher, sehen wir den in einer Rolle, die irgendwie als Gönner, Freund, jemanden, der dem Kloster nahesteht, gebührt.
Bringe ich es etwas auf die Spitze mit der Frage, wo Sie vermutlich dann sagen werden, die Antwort ist nicht ganz so eindeutig, aber wer ist denn jetzt der Stifter der Reichenau, Sintlatz oder Karl Martell?
Ich glaube, dass man das ja vielleicht nicht als Alternative diskutieren muss, sondern sich vorstellen kann, dass ein Kloster am Ende nur Erfolg haben kann, wenn es für viele Menschen attraktiv ist. Was wir uns vielleicht nicht so klar machen, ist, dass es sehr viele kleine geistliche Gemeinschaften gegeben haben muss, die nicht überlebt haben, die eine Zeit lang existiert haben, die vielleicht von dem Gründer und einer nächsten Generation aufrechterhalten worden sind, die dann aber nicht weiter existieren. Und die erfolgreichen Klöster, die sind so attraktiv für Menschen auf der Suche nach Seelenheil und nach anderen Möglichkeiten zu investieren, sage ich einmal vorsichtig, dass sie tatsächlich Dutzende, Hunderte von Schenkungen an sich ziehen. Bei der Reichenau haben wir leider die Urkunden nicht überliefert, aber wir wissen das zum Beispiel für St. Gallen. Da gibt es über 700 Originalurkunden noch, die zum ganz überwiegenden Teil aus solchen Schenkungen an das Kloster bestehen. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass beide beteiligt sind. Dass die Pirminvita vielleicht nicht ganz unrecht hat, dass Sintlatz einen Teil seines Gutes gibt und dass Karl Martell eben anderes dazu gibt.
ist vielleicht auch mit dem Sintlatz ganz attraktiv, weil der wirklich vor Ort auch was dazugeben kann und Karl Martell dann vielleicht eher die Anbindung ans Frankenreich und die politische Elite sicherstellt, oder?
Und das Dumme ist, dass wir ja nicht so ganz genau wissen, was Ulrich von Dapfen vielleicht noch an Originalen Mitte des 12. Jahrhunderts vor sich gehabt hat. In diesen Gründungsurkunden geht es um 5 Orte und auf dem Bodmannrück und um Ermatingen. Das wäre dann schon wahrscheinlich etwas größer als das, was Lindlatz für sich so um die Reichenau selbst und am Ufer des Bodensees vielleicht besessen hat.
So viel an dieser Stelle zum Stifter und damit kommen wir zum Gründer. Der Stifter, haben wir gehört, gibt so ein bisschen die materielle Grundausstattung, damit das Kloster überleben kann. Was macht nun der Gründer?
Das ist, glaube ich, der Teil, der eigentlich zentral ist, wenn man vom Mönchtum her denkt. Dann kann man sich vorstellen, dass im Frühmittelalter sehr viele Klöster in einer Art Bottom-up-Prozess entstehen. Das heißt, was sie zunächst einmal brauchen, ist nicht ein Stifter, sondern jemand, der als heiligmäßig verehrt wird, dem Menschen zutrauen, dass er ein asketisches Leben lebt, zu dem sie sich hinbegeben wollen, dem sie vielleicht als einem Meister wie Jünger folgen wollen, mit dem sie in Gemeinschaft leben wollen. So jedenfalls werden in heiligen Viten solche Gründerfiguren präsentiert und zwar sehr regelmäßig zu Gemeinplätzen, bei denen genau das dazugehört. Aber in den heiligen Viten jedenfalls ist das der entscheidende Teil, dass es jemanden gibt, der sozusagen göttlich inspiriert ist, dem man zutraut, dass er eben in besonderer Weise in Kontakt zu Gott steht und mit dem man, nach dem man leben möchte.
Und haben Sie diesen Klostergründer vor allen Dingen vom Charakter her beschrieben? Können wir denn vor allen Dingen jetzt fürs Frühmittelalter, was uns natürlich besonders interessiert, fassen, woher diese Gründer so für gewöhnlich kommen? Auch da wieder aus welchem Stand, welchem Milieu? Vielleicht auch gibt es bestimmte Regionen, wo besonders viele Klostergründer herkommen?
Die Viten betonen gerne, dass jemand nobilis in der Welt ist. Also adlig, nobilior, adliger, edler, aber durch den Glauben. Das ist einer dieser Gemeinplätze, die in Viten von solchen Gründerfiguren gerne benutzt werden. Und insofern sieht man schon, dass es auch hier nicht um arme Kirchenmäuse geht, sondern um Menschen, die auch von ihrer sozialen Herkunft vielleicht gewohnt sind, so etwas zu tun. Und tatsächlich können wir dort, wo wir das verfolgen können, auch sehen, dass das nicht die Unterschichten sind, die Klöster gründen, in der Regel.
Zumindest im Frühmittelalter. Ich glaube, dann mit den Bettelorden sieht das im Hochmittelalter und Spätmittelalter auch nochmal ein bisschen anders aus.
Da kriegen wir ohnehin ja ganz andere Formen. Da geht es um andere Lösungen, das Problem in den Griff zu bekommen, über das wir schon kurz gesprochen haben. Wie kann man eigentlich Mönche, die doch die Welt fliehen wollen und die in Armut leben wollen, gleichzeitig als Institution so auf Dauer stellen, dass sie materiell versorgt sind? Das ist ein Widerspruch, der sich durch die Geschichte des Mönchtums zieht. Und da finden unterschiedliche Ausformungen immer wieder neue Formen. Die Bettelorden haben das in einer sehr eleganten Weise gelöst. Sie haben gesagt, es ist nicht unser Gut, es gehört alles dem Papst, wir haben nur das Nutzungsrecht daran.
Und können wir dann fassen, also wir haben verschiedene Gründe gehört, warum es für Stifter, Schenker interessant ist, so einem Kloster etwas Gutes zu tun. Was ist nun die Eigenmotivation des Gründers, ein Kloster zu gründen, aufzubauen? Ganz blöd formuliert, es gab ja schon sehr früh Klöster und man könnte sich ja auch schon einem bestehenden anschließen. Also warum ist da teilweise der Bedarf, auch ein neues zu gründen?
Ich glaube, wir müssen uns die Welt des Frühmittelalters als eine Welt der monastischen Experimente vorstellen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Ausformungen von Mönchtum. Wir haben vielleicht im Kopf, dass es Benediktiner, Zisterzienser und dann Bettelorden, Franziskaner, Dominikaner gibt. Aber tatsächlich ist das eine sehr viel ausdifferenziertere Welt und im Frühmittelalter haben wir allein an schriftlich fixierten Regeltexten über 35, die wir kennen. Das heißt, es ist geradezu üblich, dass man für sich eine Lebensform findet. Es gibt so Grundregeln, Askese, Gehorsam, Weltflucht, das braucht man, das muss sein. Aber wie genau der Alltag ausgestaltet ist, wie genau man dieses Leben für Gott lebt, das ist in dieser Zeit noch ziemlich offen und ziemlich bunt. Das ändert sich im 9. Jahrhundert ein bisschen. Da werden die Benediktiner ganz zentral für Gemeinschaftsleben. Aber in der Zeit vorher gibt es da einen Markt der Möglichkeiten. Und insofern ist es auch nicht ganz überraschend, dass Menschen sagen, ich gehe in die Einöde, ich siedle mich an und dann attraktiv sind für andere, die dorthin kommen und zugucken. Und manchmal auch nicht. Also denken wir an den heiligen Gallus, der zunächst einmal als Einsiedler gelebt hat. Da gibt es noch nicht wirklich ein Kloster, aber an dem Ort seiner Einsiedelei entsteht dann eben im 8. Jahrhundert, deutlich später, eine Gemeinschaft. Und solche Einsiedeleien kennen wir noch mehr. Also St. Goar am Rhein zum Beispiel ist ein solcher Ort. Wissen wir nicht mehr genau, wann der heilige Goar gelebt hat, aber wir wissen, dass es da etwas gegeben hat.
Das Frühmittelalter als Markt der Möglichkeiten gefällt mir ganz gut und Pirmin scheint da ja einerseits eine Alternative entwickelt zu haben. War er dann besonders überzeugt von seiner Alternative, dass er gleich mehrere Klöster gründet? Oder was können wir uns dahinter vorstellen, dass er umhergezogen ist und ja legendarisch Dutzende, historisch verbürgt so 3, 4 vielleicht, Kloster gegründet hat?
Also ich wünschte sehr, ich könnte in den Kopf von Pirmin hineinschauen. Das ist keine einfache Aufgabe für Historiker.
Sie können nach Innsbruck fahren und vielleicht die Schädelreliquie mal befragen.
Aber zumindest können wir ja davon ausgehen, dass er für andere attraktiv genug gewesen ist, dass sie ihm immer wieder neu Landleute zur Verfügung gestellt haben, dass er attraktiv genug gewesen ist, dass immer wieder neue Mönche auch zu ihm gekommen sind und mit ihm in Gemeinschaft leben wollten. Also insofern müssen wir uns wahrscheinlich schon eine charismatische Figur vorstellen, die in der Lage gewesen ist, solche Menschen, die selber für Gott leben wollen, anzuziehen und die anderen, die Land und Leute übrig haben und etwas für ihr Seelenheil tun wollen, als Stifter zu überzeugen, dass man da ein gutes Angebot habe.
Das führt wunderbar zu meiner nächsten Frage, wo ich auch wieder fairerweise etwas plakativ fragen möchte. Sucht sich der Gründer einen Stifter oder der Stifter einen Gründer?
Ich glaube, auch da gibt es keine ganz eindeutige Antwort. Und ich weiß, das ist fürchterlich, wenn Professoren reden, weil sie dann immer solche Ausflüchte suchen. Aber es gibt tatsächlich ganz unterschiedliche Modelle. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt diese Form, nehmen wir mal das Modell Seligenstadt. Da ist Einhard, also der Biograf und Höfling Karls des Großen, der bekommt in den 820er Jahren ein bisschen überraschend ausgesprochen wertvolle Reliquien. Etwas überraschend insofern, als sein Sekretär in Rom die klaut und schlicht und einfach mitbringt. Das sind der heilige Marcellinus und Petrus. Und eigentlich hat er nur Reliquien für seine Kirche als Grablege gesucht, die er schon im Kloster Lorsch übertragen hatte. Jetzt bekommt er aber diese ausgesprochen wertvollen Reliquien, die ein hohes Ansehen genießen, die im römischen Messkanon aufgerufen werden, und gründet für diese Reliquien und um diese Reliquien herum, kann man sagen, eine klösterliche Gemeinschaft. Da fehlt im Grunde genommen diese Pirmin-Figur, die wir auf der Reichenau haben, weil es diesen inspirierten, heiligmäßigen Gründer gar nicht gibt, sondern nur den Stifter, der sagt, ich will das jetzt haben und baut eine Institution um die Totenheiligen, die er dann hat. Das ist ein ganz anderes Modell, als wir es auf der Reichenau finden, wo wir halbwegs erschließen können, dass da vor Ort jemand den Wunsch hat, ein Kloster zu gründen und dann eben auf Pirmin stößt und dann mit ihm gemeinsam das errichtet. Wieder anders funktioniert vielleicht Fulda. Da gibt es einen selbst schon bald als heilig verehrten Bonifatius, der einen seiner Schüler, Sturmi, in die Einöde, so heißt es in der Vita, schickt und dort einen idealen Platz für eine Klostergründung suchen lässt und dann, weil er gute Beziehungen zum karolingischen Hof hat, eine entsprechende Gründungsausstattung für dieses Kloster besorgen kann. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Modelle, beides. Es gibt jemanden wie Einhard, der Heilige bekommt und dann ein Kloster baut. Es gibt jemanden wie Sintlatz, der fasziniert vielleicht gewesen ist von dieser Figur Pirmin. Und es gibt diese Situation von Bonifatius, der sehr gezielt als Missionar in Hessen so einen Punkt sucht.
Ich finde nicht, dass sie Ausflüchte suchen. Ich finde, sie zeigen wunderbar die Bandbreite einfach auf. Und dafür sind wir ja auch hier. Die Personen haben wir jetzt vielleicht so ein bisschen benannt mit Stifter, Gründer und wo wer da auch womöglich den entscheidenden Funken gegeben hat. Kommen wir doch nochmal auch zur Grundausstattung des Klosters. Was braucht es denn überhaupt? Also wir haben jetzt gehört, Land ist schon mal ganz gut, um so ein bisschen auch die alltägliche Versorgung sicherzustellen. Aber haben wir einen Anhaltspunkt zum Beispiel, ab wie vielen Mönchen es sich denn lohnt, einen neuen Konvent, ein neues Kloster zu gründen oder was da auch so die Idealausstattung quasi ist?
Über die Idealausstattung können wir wahrscheinlich reden, weil so in, wenn ich das recht beobachte, in den Viten, die über so etwas sprechen, gerne die Zahl 12 benutzt wird. Das ist natürlich die apostolische Zahl, das spielt mit der Zahl der Jünger Christi, aber das findet man relativ häufig und auch im Zusammenhang mit Pirmin diese Zahl, dass eben 12 Mönche eine neue Gemeinschaft gründen. In der Praxis müssen wir uns auch viel kleinere Gemeinschaften vorstellen, die sehr klein mit 2, 3 vielleicht beginnen oder sogar mit einem Einsiedler, zu dem dann eben Jünger kommen, die entsprechend in seinem Umfeld sich niederlassen und da gemeinsam ein Mönchsleben gründen. Also es gibt solche Bottom-up-Prozesse, kann man vielleicht sagen. Vom Kloster Lorsch wissen wir, dass es 2 Jahre nach seiner Gründung 16 Mönche hatte. Also stellen wir uns relativ bescheidene Anfänge vor. Und das ist schon eines, was tatsächlich aus dem hohen Adel von dem Grafen Kankor gegründet wird. Da ist man schon in der Crème de la Crème des Frankenreiches.
Dann neben den Mönchen, die quasi das Personal stellen, steht natürlich auch der Gottesdienst im Mittelpunkt des monastischen Lebens. Und Dazu brauche ich vermutlich erstmal eine Bibel, aber auch da, was ist so am Anfang nötig an Büchern? Ich glaube, bei Pirmin wird auch in der Vita oder an anderer Stelle gesagt, dass er, glaube ich, schon 40, 48 Kodizes mitbringt. Das ist vermutlich schon eine etwas umfangreichere Ausstattung für den Anfang.
Das ist schon eine ansehnliche Büchersammlung für die Zeit, in der wir uns bewegen. Ich glaube, am Anfang braucht man wirklich ganz, ganz, ganz wenig bis gar nichts. Also Sie müssen den Psalter können, aber am besten auswendig. Ob Sie eine Vollbibel brauchen, um ein Kloster zu gründen, da möchte ich Zweifel anmelden. Das ist schon etwas Rares, Großes. Man muss sich klar machen, dass die Bibel in dieser Zeit eher selten als ein Buch benutzt worden ist. Es gibt so etwas, Andekten, also Bibeln, die tatsächlich aus sämtlichen biblischen Texten bestehen, in einem Buch zusammengefasst. In der Regel wird das aufgeteilt in mehrere Bücher gelesen. Viel wichtiger, glaube ich, sind liturgische Bücher, also ein Lektionar, das man braucht, weil die Lesungen im Gottesdienst im Laufe des Jahres dort aufgeschrieben sind. Das wäre vielleicht was, was Sie brauchen. Psalter brauchen Sie, aber nicht viel mehr.
Um die Begriffe an dieser Stelle zu den Handschriften auch nochmal kurz zu klären, Lektionar, aber sind trotzdem Bibeltexte, also es ist quasi eine Zusammenstellung von Bibeltexten, die sich dann vor allen Dingen an der Liturgie am Gottesdienst orientiert, was ich da für die enthaltene Lesung brauche. Und der Psalter ist für die Mönche warum wichtig?
Weil das Stundengebet, das die Mönche leisten, 7-mal am Tag, einmal in der Nacht, daraus besteht, die Texte der Psalmen zu rezitieren. Also das ist sozusagen der Kern des monastischen Gebets.
Dann im Weiteren über die Besitzungen, Ländereien, Güter und die Stifter haben wir schon ein bisschen geredet, aber die Stifter können ja auch noch mehr stiften oder auch schenken. Also ich glaube, da sind wir vor allen Dingen dann im Bereich auch der Reliquien oder auch der Altarstiftungen, wobei man da, glaube ich, auch ergänzen muss, Altarstiftungen, das klingt für uns jetzt immer so objektbezogen, damit war eigentlich auch immer verbunden, ich weiß nicht, ob man im Frühmittelalter schon von Pfründen redet oder jedenfalls gewisse Ländereien, damit auch der Betrieb am Altar sichergestellt ist, oder?
Ja, also diese Klöster bekommen ja relativ schnell eine doch wichtige Rolle in der Welt. Das ist das tragische Element. In dem Moment, in dem diese Klöster groß werden, in dem sie viel Landbesitz akkumulieren, in dem sie äußerlich reich werden, werden sie auch politisch attraktiv als Standorte. Viele von denen kommen in ein besonderes Nahverhältnis zum Königtum. Darüber müssen wir vielleicht auch nochmal sprechen. Das heißt, die bekommen plötzlich Aufgaben, die etwas anderes sind, als Mönche zu versorgen, um Gottesdienst, Gebetsgedächtnis zu halten. Und in diesem Moment gibt es eine ganze Reihe von Stiftern und Schenkern, die zweckgebunden schenken, weil sie Sorge haben, dass sonst das, was sie dem Kloster für ihr Seelenheil geben, am Ende für ganz andere Zwecke benutzt wird, etwa für die Kriegsdienste, die solche Klöster zu leisten haben oder für die Aufgaben des Abtes in der Politik gegenüber dem König. Und da haben sie als Stifter ein gewisses Interesse zu sagen, das soll aber für die Ausstattung eines Altares, für die Ausstattung der Kirche mit Kerzen, ist zum Beispiel ein übliches Motiv mit Licht, ist auch etwas Teures in dieser Zeit, geleistet werden. Und so erklärt sich, dass es dann diese zweckgebundenen Schenkungen an Klöster gibt. Und im Übrigen gibt es auch ganz tolle Formen, das Seelenheil zu sichern, ohne ganz viel von dem eigenen Besitz abgeben zu müssen. Das ist die Form der prekarischen Leihe, die Prekarie. Das funktioniert folgendermaßen. Sie schenken einem Kloster ein Stück Land. Sie bekommen aber vom Kloster dieses Land unmittelbar danach wieder zurück, vielleicht sogar mit etwas mehr Land aus dem Eigentum des Klosters, zur Nutzung. Das heißt, das ist nicht ihres, aber sie haben die Nutzungsrechte, so ein bisschen wie eine Pacht. Und sie können sehr flexibel in diesen Verträgen mit dem Kloster definieren, ob das nur sie selbst betrifft, ob es ihre Kinder noch betrifft, ob es ihre Enkelkinder noch mitbetreffen soll, wann also das Kloster am Ende doch das Eigentum an diesem Gut erhält. Das ist ein wunderbares, ganz vielfältig benutztes Instrument, weil sie damit auch das Land absichern können gegen Zugriffe von Anverwandten, die da Erbansprüche dran äußern. Sie geben es dem Kloster. Das Kloster ist ein mächtiger Verbündeter, wird dafür sorgen, dass sie ihr Land auch behalten in allerlei Konflikten. Also das ist eine Form, die wir sehr, sehr häufig sehen. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen schauen, was hat das Kloster tatsächlich aktiv unter seiner Kontrolle zur Bewirtschaftung und was hat es ausgegeben, was kann es gar nicht selbst an Ertrag erwirtschaften, sondern was ist praktisch in der Hand anderer.
Nun haben Sie die Königsnähe von einigen Klöstern auch schon angesprochen. Für mich wäre das jetzt so der Punkt, auch zu den Rechten und Privilegien nochmal zu kommen. Denn bei uns in der Ausstellung sieht man verschiedene Urkunden, wo dann auch Karolinger und Ottonen dem Kloster zum Beispiel die Immunität, die freie Abtswahl etc. schenken oder übertragen. Und in dem Zuge spricht man bei der Reichenau ja auch von einem Reichs- oder Königskloster. Das heißt, es untersteht direkt Kaiser und König. Wie geläufig ist das im Frühmittelalter und was heißt das konkret?
Die Immunität ist erst einmal eine Rechtsform, die wir bei geistlichen Institutionen insgesamt vergleichsweise häufig finden. Das liegt aber auch ein bisschen mit daran, dass uns vor allen Dingen solche geistlichen Institutionen als Überlieferungsträger überhaupt Urkunden bewahren. Man kann sagen, dass ab Ludwig dem Frommen es für Bistümer geradezu üblich ist, dass sie die Immunität bekommen. Bei Klöstern ist es nur eine bestimmte Gruppe. Es sind die Erfolgreichen, es sind die Großen, die in besonderer Nahbeziehung zum Königtum stehen. Konkret heißt das Folgendes: Diese Klöster, das heißt der Ort, wo die Mönche wohnen, aber auch die Ländereien, und da gibt es dann so ein bisschen präzisere Regelungen, die Ländereien, die eingefriedet sind, heißt es in einem Rechtstext aus den 1820er Jahren. Diese Ländereien sind herausgenommen aus der üblichen Gerichtsverfassung, sage ich einmal ein bisschen pauschal. Das heißt, der Amtsträger des Königs, der eigentlich zuständig wäre für Fragen des Rechts, für die Verfolgung von Straftaten, für die Möglichkeit vor Ort zu intervenieren, auch Recht durchzusetzen, das wäre der Graf. Diese Ländereien des Klosters sind immun gegen den Zugriff der nachgeordneten Amtsträger. Das ist die Kernidee. Und das schützt natürlich ein Kloster vor solchen Magnaten, die vor Ort Ärger machen können. Und insofern ist das ein wichtiges Recht, das sich die Klöster immer und immer wieder bescheinigen lassen.
Im Fall der Reichenau ist ja auch die freie Abtswahl so ein gewährtes Privileg. Da mag man sich jetzt naiv vielleicht etwas vorstellen, ja, die Wahl ist doch eh Sache des Konvents, wer soll denn da groß dazwischen funken? Also warum ist das von Relevanz für die Reichenau?
Das ist auch merkwürdig, weil in der Karolingerzeit die Benediktregel als die wichtigste Regel durchgesetzt, sozusagen zum Standard im Reich gemacht wird und zwar vom Hof selbst auch mit aktiv befördert. Und gleichzeitig haben diese Könige, die das durchsetzen, eine Regel, die regelt, dass der Abt gewählt wird von den Mönchen, immer wieder in dieses Recht eingegriffen und Klöster gewissermaßen als politische, machtvolle Punkte an Magnaten vergeben. Ich habe schon über Einhard gesprochen. Das ist jemand, der als Laie Abt in 7 Klöstern, oder ich glaube 7, ich weiß nicht, ob er das alles gleichzeitig gewesen ist oder nacheinander, sonst überlappt sich ein bisschen, gewesen ist. Und das ist ein typischer Fall. Auch Angehörige der eigenen Familie werden versorgt mit solchen Klöstern, andere Magnaten. Einen gibt es im späten 9. Jahrhundert, der heißt auch Hugo, der Abt, weil er eben im Wesentlichen seine politische Macht über die Verfügungsgewalt über Klöster innehat. Und dort ist er formal der Abt. Man kann sich vorstellen, dass das in der Praxis gar nicht gut funktioniert, weil der Abt ja eigentlich von der Regel als jemand konzipiert ist, der in einem Kloster vor Ort mitlebt und die Gemeinschaft leitet. Das heißt, er hat eigentlich vor Ort immer einen Stellvertreter, aber er kann zugreifen auf die Ressourcen des Klosters wie ein Abt, wie der Abt. Und damit verfügt er eben über gewaltige materielle und auch politische Ressourcen.
Das zwei sehr grundlegende Rechte oder Privilegien. Braucht es in dem Bereich noch etwas anderes, um das Kloster zu schützen oder, sag ich mal, die Anfangsphase besonders zu begünstigen? Also begegnet uns da in den Urkunden noch was anderes standardmäßig?
Häufig ist es ja so, dass diese Klöster eine andere kleine Anfangsphase haben und dann, wenn es gelingt, eine solche Beziehung zum König herzustellen, wenn das eine Familie ist, die ohnehin schon in dieser Liga spielt und in der Lage ist, dann die Immunität zu erwerben, dann ist das ein Moment, bei dem man eine Chance hat, tatsächlich Institutionalisierungsprozesse anzustoßen und zu sagen, das wird auf Dauer bestehen können. Lorsch ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Das ist ein Kloster, was von einer Adelsfamilie, dem Grafen Kankor, gegründet wird. Und dann relativ bald nach der Gründung passiert das, was häufig passiert. Der Stifter, der Graf, stirbt. Und jetzt geht es darum, wie kann das in der nächsten Generation weitergeführt werden? Da kommt es zu so einem klassischen Konflikt zwischen Stifterfamilie und Abt. Das wird vor dem König ausgetragen. Es wird dann dem Abt zunächst übertragen und der gibt es an den König. Und so wird das eben ein solches Reichskloster. Und insofern glaube ich, ist die Immunität schon sehr wichtig, der Königsschutz, der mit der im Paket kommt in den Urkunden. Das ist das wichtigste Recht, was einem Kloster eine gute Aussicht gibt, zu überleben. Aber ich betone nochmal, wir wissen von etlichen, dass sie nicht überlebt haben. Und wir haben umgekehrt solche Fälle wie unter Regenbach. Sehr spannend, für Historiker jedenfalls, weil es kein einziges schriftliches Dokument gibt, aber archäologisch am Ende eine große Kirche nachgewiesen ist, die irgendwie auch eine Gemeinschaft gehabt haben muss. Wir wissen überhaupt nicht, was das ist, und wir können ahnen, dass da unten im Boden noch mehr solcher Fälle zu finden sind.
Dass aber auch solche Rechte dann veralten können und nicht mehr auf dem Stand der Zeit sind, wenn dann auch neue Bevölkerungsgruppen aufsteigen. Das ist dann ja auch so ein Problem, was uns dann in der Reichenauer Fälscherwerkstatt vor allem begegnet, dass man da versucht, irgendwie die eigenen Rechte und Privilegien anzupassen. Dazu werden Sie heute Abend ja noch sprechen. Insofern möchte ich da nicht vorwegnehmen, beziehungsweise für alle Podcast-Hörer, die haben das dann auch schon gehört, weil die Folge zur Reichenauer Fälscherwerkstatt erscheint tatsächlich vorher. Insofern passt das an dieser Stelle ganz gut. Haben wir noch einen Punkt vergessen, der für so eine Klostergründung im Frühmittelalter wichtig ist?
Ich glaube, wir haben ganz wesentliche Teile abgehandelt. Am Ende bleibt es an den Menschen hängen, die bereit sein müssen, die Welt zu fliehen, ein Leben in Armut, Gehorsam für Gott zu führen. Mit der Armut haben wir schon gehört, dass das eine persönliche Armut ist, die Institution ist schon gut versorgt, aber das braucht es, und ohne diese Menschen wird es nicht funktionieren.
Dann habt ihr da draußen jetzt das nötige Rüstzeug, um euer eigenes Kloster zu gründen. Vielleicht bietet sich eine kleine Zeitreise erst noch an. Aber ganz herzlichen Dank, Herr Patzold, dass Sie mit uns über Klostergründungen gesprochen haben.
Und vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn ihr da draußen nun Interesse habt, euch die große Landesausstellung anzuschauen, dann kennt ihr es bereits. Alle nötigen Informationen findet ihr ganz einfach unter ausstellung-reichenau.de. Das Badische Landesmuseum findet ihr auch auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, da unter anderem bei Facebook und auch bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt auf weitere Geschichtspodcasts, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein oder schaut auch bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.